Hallo und herzlich willkommen zu Good Impact, dem Podcast. Heute mit dem dritten und letzten Teil unseres Good Talks zum Thema Seegraswiesen.
Wir sehen es bei der Klimakrise überall. Fakten allein ändern nichts. Sie lassen sich oft wegdrängen. Wissenschaftler wie ich klingen langsam wie eine kaputte Schallplatte, sagte erst vorletzte Woche die deutsche Klimatologin Friederike Otto. Vielleicht braucht es also was anderes, um die Menschen aufzuwecken, zum Handeln zu bringen. Vielleicht braucht es Kultur, Kunst, Musik. Auf den Balearen zum Beispiel ist längst eine Kultur um die Posidonia-Wiesen, die Neptungräser im Mittelmeer entstanden. Es gibt Posidonia-Mode, Posidonia-Festivals, Posidonia-Kunst, Posidonia-Partys, Posidonia-Musik. Zeit für die Kunst. Sie ist in Glücksburg an der Ostsee aufgewachsen. Das Seegras gehörte zu ihrer Kindheit wie für andere Kaugummi oder Pokémon Go. Nach stürmischen Tagen ging sie stundenlang am Strand spazieren und kletterte auf die 4-5 Meter hohen Haufen von Seegrasblättern, hat sie mir erzählt, die das Meer angespült hatte. In ihnen entdeckte sie Bernstein und Muscheln und andere kleine Schätze des Meeres. Später hat sie eine Ausbildung zur Holzbildhauerin gemacht in Flensburg. Danach entschied sie sich für die Kunst. Kunst mit Materialien aus der Natur, Flechten, Samenkapseln oder Seepocken. Vor allem aber, klar, Seegras. Willkommen, Felicia Simon.
Unsere nächsten beiden Gäste haben diese Stühle gemacht, auf denen wir heute Abend sitzen, hier vorne, eigens für diesen Abend gefertigt. Kennengelernt habe ich die beiden bei einem Workshop im Futurium hier in Berlin, wo wir mit dieser, ich glaube, alten Seildrehtechnik aus losen Seegrashalmen Stränge und Zöpfe gedreht haben. Einige von euch haben das bestimmt in der Pause gerade ausprobieren dürfen. Laura Leible und Luis Bindernagel haben beide an der UdK Berlin Produktdesign studiert und forschen und designen heute gemeinsam unter dem Namen Studio Liminal. Für sie ist Seegras das, was sie selbst ein vernetztes Material nennen, eine Verbindung zwischen Küstenökologie, Alltagsobjekt, Gestaltung, Verantwortung, kulturelle Praxis. Dazu erzählen Sie uns gleich mehr, bestimmt auch kurz was über die Stühle. Herzlich willkommen, Laura Leible und Luis Bindernagel.
Bislang war er auf den Wiesen an Land unterwegs. Lange beschäftigten ihn Moore, die so wichtig sind für den Klimaschutz, aber in Deutschland bereits zu 95% zerstört. Er weiß, wie bereichernd es sein kann, die Perspektive der Kunst in die Debatten um Naturschutz zu tragen. Schon deshalb, weil sich mit ihrer Hilfe über die Rolle der Natur für den Klimaschutz viel leichter in der Öffentlichkeit sprechen lässt. Wie entscheidend diese Kommunikation ist, hat er nicht nur bei seinem transdisziplinären Studium Environmental Humanities an der LMU München gelernt, sondern auch bei seiner Arbeit als Programmchef der Münchner Andrea von Braun Stiftung. Willkommen, Jonas Stuck. Felicia, du bist mit Seegras aufgewachsen. Ich glaube, du bist die Erste hier in der ganzen Runde. Für dich war es abenteuerlich und geheimnisvoll. Wie das?
Ja, ich bin eben an der Ostsee aufgewachsen, wirklich sehr nah am Wasser und war viel am Strand unterwegs, mit meinem Hund da spazieren gegangen. Und da lag das Seegras immer. Und das hat mich irgendwie fasziniert, weil es eben viel aus dem Meer mitgebracht hat. Nicht nur das Seegras, sondern auch was ich so dazwischen entdeckt habe. Da haben sich Muscheln verfangen oder irgendwelche Treibhölzer oder eine Flaschenpost. Also es gab Verschiedenes, was da zu entdecken
Flaschenpost.
War. Ja. Und das fand ich als Kind natürlich total spannend, mich da durchzuwühlen und in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, in Glücksburg, gab es natürlich auch die Kurstrände, wo, wie wir auch schon vorher gehört haben, das Seegras weggeräumt wird in der Touristenzeit. Und dann aber ab Herbst, wo die Touristen dann nicht mehr da waren, lag da dann auch eben wieder das Seegras. Und ich fand diese Zeit viel spannender als die überfüllten Strände in der Sommerzeit, wo alles ganz sauber aufgeräumter war, da zu entdecken, was das Seegras und das Meer da einem so preisgibt.
Dann hast du erstmal die Ausbildung gemacht zur Holzbildhauerin und hast dich schließlich aber für die Kunst entschieden. Und dann mit Seegras. Wieso denn das?
Also die Ausbildung zur Holzbildhauerin war schon eine sehr handwerklich geprägte Ausbildung, aber ich bin da schon auch mit dem Gedanken reingegangen, dass ich etwas Kreatives, Künstlerisches daraus machen möchte und habe mich nach der Ausbildung eben selbstständig gemacht als freischaffende Holzbildhauerin, Künstlerin. Und Spaziergänge in der Natur am Strand waren für mich einfach schon immer Inspiration und dann habe ich mir diese Naturmaterialien einfach auch näher angeschaut und irgendwann dieses Seegras eben auch nochmal näher angeschaut und was ich an dem Seegras einfach so faszinierend fand, war diese Struktur, diese Farbnuancen, die sich da drin finden. Und was ich aber besonders spannend fand, war der Aufbau eines Seegrashalmes. Es ist nicht wie so ein Grashalm, der sich zur Spitze hin verjüngt, sondern es ist wirklich gleichbleibend eine Breite. Es sieht sehr geometrisch konstruiert aus. Und das fand ich so spannend, dass die Natur so etwas hervorbringt. Und das, so wie wir es ja hier auch sehen, fällt es erstmal gar nicht auf, was da eigentlich für gerade Linien drin stecken. Und das wollte ich irgendwie sichtbar machen und durch Experimentieren bin ich dann eben zu dem Weben gekommen und da wird diese Gradlinigkeit eben ganz deutlich sichtbar.
Grafische Formen, das sieht man tatsächlich, das ist eines deiner Bilder. Ist das eine neuere Arbeit oder ein bisschen älter schon?
Die ist vom letzten Jahr, 2025.
Wo bekommst du denn das Material her? Also sammelst du das selber schlicht ein und bügelst es dann oder wie?
Ja, ich sammle es selber am Strand. Also ich lebe jetzt in Lübeck, auch nicht weit von der Ostsee eben. Und ich bügele es aber nicht, aber diese Frage wird mir tatsächlich sehr oft gestellt. Ich habe das Rohmaterial, ähnlich auch wie eben ihr es verwendet, sammle ich es am Strand. Das ist ein wirres Wirrwarr und da suche ich mir dann eben einen passenden Halm raus. Wenn er sehr kräuselig ist, dann ziehe ich ihn ein paar Mal durch die Finger, dadurch glättet er sich schon dann und dann habe ich eine Webnadel, mit der ich eben den Halm durch die aufgezogenen Kettfäden ziehe und allein durch die Fadenspannung wird der Halm eben da so gerade gehalten. Und genau, das Aneinanderreihen verstärkt diesen optischen Eindruck natürlich auch nochmal sehr.
Du arbeitest mit Seegras, das angespült wurde, nicht mit Seegras unter Wasser. Kannst du dir das auch vorstellen?
Also ja, ich arbeite mit dem Seegras, was angespült wird und nein, erstmal würde ich nicht auf den Gedanken kommen, jetzt ins Meer zu gehen und da das Seegras zu sammeln, weil für mich auch ein Anspruch ist, bei meiner Kunst die Naturmaterialien zu verwenden, ohne einzugreifen. Also ich will jetzt nichts der Natur entreißen, was da eigentlich ja auch Sinn und Zweck hat, dass es da ist und
du könntest ja Loses nehmen, was so treibt, das gibt es ja auch.
Ne? Ja, also, doch, das habe ich natürlich auch schon mal so im Uferbereich gemacht, dass ich da durchgegangen bin und Halme rausgesucht habe. Dann findet man da auch mal schön saftig grüne Halme, die dann nochmal ja, diese grüne Farbe eben ein bisschen länger bewahren.
Und dann auch in der Kunst zu sehen sind wahrscheinlich, oder?
Ja, auch teilweise bei den Werken draußen habe ich so grüne Halme verarbeitet. Mhm.
Was willst du, ist jetzt ein bisschen eine unkünstlerische Frage, würde ich sagen, aber ich stelle sie trotzdem, du hast es irgendwie so schön im Vorgespräch erklärt. Was willst du denn eigentlich mit dieser Kunst zeigen, die du machst? Was willst du damit bewirken?
Mein Anspruch oder mein Gedanke dabei ist, dem Naturmaterial, was ich für meine Kunst verwende, einen neuen Rahmen zu geben, wo Menschen es betrachten können und sich fragen, ah, was ist das denn eigentlich? Ah, das ist Seegras oder das sind Flechten. Also ich arbeite ja mit unterschiedlichen Naturmaterialien. Und viele Menschen stehen dann vor meinen Werken und wissen nicht, was ist das genau? Sie wissen, irgendwie habe ich sowas schon mal gesehen, aber können eben diese Verbindung nicht schaffen. Und für mich ist es eben das Schöne daran, ich gehe durch die Natur und ich sehe diese kleinen Dinge, die andere Menschen oft übersehen. Und mir macht es einfach wirklich Freude, das dann so zu verarbeiten, dass andere Menschen hinschauen und denken, wow, das steckt dahinter. Und diese Farbnuancen und diese Strapazierfähigkeit bietet Seegras, das können sich viele Menschen eben gar nicht vorstellen. Oder es stinkt nicht. Viele fragen dann auch, ja, und stinkt das denn nicht? Und nee, es ist einfach wirklich ein Naturmaterial, was einen viel höheren Stellenwert haben sollte, wie wir auch heute schon viel zahlreich gehört haben. Es ist ein Material, was wirklich viel Potenzial birgt und viel eine große Auswirkung auf unsere Umwelt hat und auf uns Menschen so. Und da Bewusstsein für zu schaffen, ist auch ein Anspruch, den ich an meine Kunst habe.
Also du gibst dem Seegras eine Bühne.
Ja, einen neuen Rahmen.
Vielen Dank, Felicia.
Laura und Luis, Seegrasflechten war, ist seit Jahrhunderten eine Küstenpraxis. Heute sitzen wir in diesem Betonbau mitten in Berlin, weit weg vom Meer. Viele haben in der Pause zum ersten Mal wahrscheinlich oder vielleicht Seegras geflochten. Was passiert, wenn wir so eine Küstenpraxis in die Stadt holen?
Ja, vielleicht so zum Anfang. Eigentlich wollen wir es gar nicht in die Stadt holen, weil eigentlich sollte es dort bleiben, wo es herkommt, an der Küste. Weil in erster Linie ist es ja immer die Frage, wenn wir jetzt schon vom Material sprechen, es ist die Frage, wollen wir das überhaupt beim Seegras? Weil es ist ja auch viel mehr, es ist auch eine Pflanze in erster Linie. Aber wenn wir jetzt bei dem Material sind, dann ist es heutzutage, glaube ich, wichtiger denn je in der Gestaltung und im Umgang, die Netzwerke, die hinter einem Material stehen, eigentlich zu betrachten. Und das heißt im konkreten Fall von Seegras, wenn wir mit einem Küstenmaterial arbeiten, und das tun wir ja meistens schon aus einem nachhaltigen Ansatz, dann bedeutet das auch, dass man es eigentlich, wenn man es als Material verwendet, in einem möglichst lokalen Kontext verwenden würde. Das heißt, schon mal überhaupt gar nicht in Berlin, sondern vielleicht, wir hatten vorhin von Rostock mal die Rede, also irgendwo an der Küste. Aber wir haben es jetzt hergeholt nach Berlin, eigentlich primär in einer künstlerischen Auseinandersetzung, weil in unserer Arbeit oder in unserer Auseinandersetzung geht es eigentlich genau um diese Frage, was ist eigentlich ein Material? Weil wir als Gestalterinnen sehen eigentlich in jeder Form der Gestaltung immer wieder einen Ausdruck von unserer Beziehung zur Umwelt. Und das ist eigentlich genau das, was wir eigentlich thematisieren wollen, auch mit diesen Objekten. Das ehrt uns, wenn sie für den einen oder anderen doch bequem sind. Es geht aber nicht darum, jetzt einen realistischen, bequemen Stuhl zu schaffen, sondern wir wollen eigentlich genau da anecken, indem wir damit spielen, was ist eigentlich ein Material und was bedeutet das, wenn man auf einmal auf sowas sitzt. Wir haben ja bei diesen Stühlen zum Beispiel eine Kombination aus unterschiedlichen Materialien. Wir haben das Seegras, was auf einem Holzrahmen aufgezogen worden ist. Und genau in diesem Kontrast stellt sich eigentlich schon eine sehr spannende Frage, weil Holz ist auch eigentlich eine Pflanze. Es ist der Baum in erster Linie, wie es beim Seegras die Seegraswiese ist, die Seegraspflanze am Anfang. Aber im vielleicht Kontrast zum Seegras sind wir beim Holz schon so beim Material. Und was uns fasziniert bei der Arbeit mit Seegras, ist eigentlich genau dieser Moment, wann fangen wir an, als Menschen mit einem Entität, einem Lebewesen eigentlich, als einem Material zu denken. Und ja, das ist vielleicht nochmal den Rahmen vom Seegras, ja, und dieser Arbeit von den Stühlen, genau.
Das zeigt sich vielleicht auch in deinem Masterprojekt, Luis, das da heißt Design for a World We Want to Live In. Ich habe den Eindruck, dass ihr beide genau hinter eben diesem Gedanken steht mit eurer Arbeit. Was kann denn Design leisten, was Wissenschaft oder Naturschutz allein nicht können?
Design eigentlich ganz einfach. Design ist ein Wort, das versteht jeder Mensch unterschiedlich. Wir nutzen Design, beziehungsweise wir verstehen uns als Gestalter und wir verstehen aber eigentlich jeden Mensch oder jedes Lebewesen oder jede Entität als ein Gestalter. Wir sind in einer Welt, die wir gestalten. Mit jedem Schritt, den wir tun, hinterlassen wir eine Spur in unserer Welt. Das heißt, wenn wir Seegras vom Strand nehmen, hat ein anderes Lebewesen, eine andere Ökologie einen Nachteil davon. Und letztendlich ist dieses Design, das Verständnis von Design für mich ein bedachter Umgang mit unserer Umwelt. Eine Überlegung, was machen wir eigentlich, warum machen wir das, was müssen wir machen, was können wir vermeiden. Und meine Masterarbeit hat sich letztendlich mit dieser Frage auseinandergesetzt. Selbst die einfachsten Objekte in unserem Leben ein riesiges, komplexes Netzwerk hinter sich haben. Das heißt, es drehte sich um eine Türklinke letztendlich und es war eigentlich die Frage, diese Türklinke ist letztendlich die Welt, was auf einem Zitat von Wittgenstein beruht. Die Frage ist, wie wir uns bewegen oder diese meine oder unsere Auseinandersetzung ist die Frage, wie bewegen wir uns in unserer Welt und wie müssen wir sie gestalten, um lebenswert zu sein. Und dieses Lebenswert ist nicht nur für uns als Laura und Luis oder als wir als Berliner oder als Menschen generell, sondern in einer Welt, die auch längerfristig lebenswert für alle ist. Und wie kann dieser Schritt funktionieren?
Vielleicht darf ich noch was ergänzen und zwar, du hast gerade gesagt, dass wir von Seegras als vernetztes Material sprechen. Dann, wenn wir darüber sprechen wollen, was Design kann, was die Wissenschaft oder die Küstenschutz kann, was die nicht können, dann würde ich sagen, ist es genau andersrum. Wir als Designer können nur da vernetzen, was da ist. Also wir verstehen uns auch als vernetzende Akteure, die eben genau in diesem interdisziplinären Feld, was ja eigentlich gerade in diesem Bereich Seegras so sichtbar wird, es hat so viele unterschiedliche Ebenen, genau da müssen wir vernetzen, um überhaupt verstehen zu können, diese ganzen unterschiedlichen Konsequenzen, wenn zum Beispiel Björn sagt, er fängt jetzt an, ein Haus zu dämmen mit Seegras, dann können wir nicht einfach nur sagen, es geht darum, das Haus zu dämmen, sondern wir brauchen dann auch wieder den Aspekt von, woher kommt denn eigentlich das Seegras, von den Küstengemeinden, wir brauchen den Aspekt von die Wissenschaft, die überhaupt monitort, wie viel Seegras kann man entnehmen, um überhaupt noch ein gesundes Ökosystem zu erhalten, bis hin zu diesem Aspekt, wie können wir nehmen, aber auch gleichzeitig wieder zurückgeben, weil wir wollen ja in einer regenerativen Praxis denken, wenn wir überhaupt von Seegras als Material denken. Und das ist das, wo wir gerne mit Design eigentlich ansetzen und unsere Position auch verstehen. Ja.
Ich erinnere mich, bei euch im Workshop habt ihr Bilder gezeigt von Vogelnestern hier in Berlin mit Seegras. Was hat das auf sich?
Ja, ich habe ja schon gesagt, eigentlich arbeiten wir nicht so gerne mit Seegras in Berlin, aber wir haben eigentlich versucht, genau diesen Bogen von dieser Vernetzung unserer Welt auch in diesem Workshop aufzugreifen. Und es gibt einen spannenden Zusammenhang, warum zum Beispiel immer mehr Seevögel auch sich jetzt wiederum in Hauptstädten wie Berlin oder generell Städten im Inland finden lassen. Und das hängt letztlich auch wiederum mit Seegraswiesen oder dem Verlust von Seegraswiesen zusammen, weil Seegraswiesen, wie wir schon hatten, sind Lebensgrundlage oder Brutstätte für ganz viele Fischarten. Das heißt, es ist jetzt eine sehr lange Kette, aber letztlich geht es darum, schwinden Seegraswiesen, schwindet Nahrung, gehen die Fischbestände zurück, schwinden letztlich die Nahrungsbestände für die Seevögel, was dazu führt, dass Seevögel ins Inland abwandern. Und das sind diese ganzen Mechanismen, die eben ja diese Zusammenhänge eigentlich darstellen und warum es letztlich auch für Seevögel in Berlin relevant ist, dass wir Seegraswiesen an der Ostsee, an der Nordsee wieder aufforsten. Genau, und das war eben Teil des Workshops.
Ja, weil die Seevögel eben mittlerweile bis nach Berlin kommen. Das war mir vorher gar nicht bewusst. Danke sehr.
Jonas. Du hast vor 4 Jahren bei der Stiftung angefangen, die wir sehr mögen, weil sie uns jetzt schon zum 2. Mal gefördert hat. Es gibt sie schon seit 25 Jahren. Ganz kurz, was steht denn und wer steht dahinter?
Genau, also die Andrea von Braun Stiftung ist eine relativ kleine Stiftung und ich glaube, die wenigsten Leute kennen diese Stiftung, außer man war vor 2 Jahren bei dem Good Talk zu Mooren. Hinter der Stiftung steht vor allem der Vorsitzende Christoph von Braun, der diese Stiftung mit seinen 3 Kindern vor 25 Jahren gegründet hat. Und was so spannend war bei der Gründung ist, dass die 3 Kinder alle 3 ganz unterschiedliche Jobs haben. Also einer ist Astrophysiker, der andere ist Grafikdesigner und die andere arbeitet für NGOs. Also man konnte sich auf kein Thema eigentlich einigen, was man wirklich fördern wollte. Und deshalb ist man bei der Interdisziplinarität gelandet.
Ja, das fand ich auch ganz cool. Es gibt uns noch ein paar Beispiele. Also ich habe noch von dem letzten Talk bei Mohr im Kopf Physik und Tanz.
Klima und Musik. Was war es noch?
Zum Beispiel, ich glaube, Fledermäuse und wie kann man mit anhand von Fledermäusen blinden Menschen helfen zu navigieren. Also ganz verrückte Sachen. Jetzt kommt aber der Einschnitt vor 4 Jahren, wo wir uns dazu entschlossen haben, uns auf sogenannte ökologische Grenzgebiete zu fokussieren. Das heißt, besonders schützenswerte Ökosysteme, die unterfinanziert sind und die so ein bisschen außer Acht gelassen werden. Und das Ganze, darum auch Grenzgebiete, sozusagen nochmal diese Interdisziplinarität mit reinbringen. Genau, ich kann gerne ein paar ganz konkrete Projekte vorstellen. Genau. Kurz, genau. Also unser höchstes Projekt liegt auf 1500 Metern und befindet sich in den Chiemgauer Alpen. Dazwischen kommen dann ganz lange so Beweidungsprojekte, die wir unterstützen. Das bei uns nächstgelegene Projekt ist wahrscheinlich ein urbaner Tiny Forest in der Nähe von Berlin. Und dann auf dem Weg zur Ostsee, wenn man das geografisch in Deutschland durchspielt, hätten wir dann irgendwie noch Moorprojekte. Genau.
Okay, aber gib uns mal ein bisschen mehr Inhalt, genau. Zum Beispiel zu den Weiden. Was ist denn an der Beweidung nun so crazy, dass man es fördern muss?
Also Graslandschaften sind auch einer dieser ökologischen Gebiete, die wir auf jeden Fall schützen müssen. Und wir haben uns dann quasi ein sehr kleines, wieder sehr angepasstes Ökosystem rausgesucht, nämlich die alpinen Graslandschaften. In den letzten 10 Jahren sind allein in Bayern Tausende von Hektar, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr große Zahl von Beweidungsflächen eben verloren gegangen. So geht das ganze Spiel durch und unser eigentlicher Fokuspunkt und womit wir gestartet sind, waren vor 4 Jahren eben die Moore. Und ich glaube, da haben wir dann eben gesagt, okay, wir können so viele Gemeinsamkeiten feststellen zwischen Mooren, um jetzt auf das Thema Seegraswiesen zu kommen, dass es für uns so auf der Hand liegt, dass wir auch uns für Seegraswiesen interessieren. Weil wir haben auf jeden Fall das Gefühl, dass Seegraswiesen, worüber wir jetzt irgendwie sprechen und wo die Diskussion ist, ist so, wie es vor 5 Jahren oder so bei Mooren war. Also, dass wir sozusagen noch in Seegraswiesen ein bisschen hinterherhängen, wo wir schon bei Mooren ein bisschen weiter sind. Genau.
Absolut, habe ich auch den Eindruck. Deshalb war ich umso erfreuter, wie die Resonanz ist. Denn die Resonanz war jetzt heute Abend wirklich sehr, sehr groß. Also wir waren ja zwischendurch, also jetzt in den ersten 2 Slots waren wir total voll. Also Leute standen noch. Beim Moor war es auch gut gefüllt, aber eben nicht ganz so. Die Seegraswiesen scheinen langsam zu zünden.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, eine Sache vielleicht, wenn wir jetzt auch über Kunst und Kultur sprechen, wir sitzen hier auf diesen Hockern und eins, hast du ja schon angesprochen, sie stinken nicht, aber sie riechen. Also das, was ihr jetzt nicht mitbekommt, ist diese Flechten, die riechen sehr, sehr schön und die lassen sich auch schön anfassen. Und wir sind jetzt hier gerade ja auch im Kulturpanel und da ist ja sozusagen die Frage, warum das wichtig ist in diesem ganzen Problemszenario. Und wir sehen eben Kultur als essentiellen Bestandteil in diesem ganzen Puzzle, was man lösen muss mit diesen unterschiedlichen Bausteinen, also Wissenschaft, Wirtschaft, Bildung, ist das natürlich was Essentielles, weil durch diese Emotionen, die auch allein durch den Geruch oder so hervorkommen, setzen sich bei uns nochmal ganz andere Vorgänge und Prozesse im Hirn frei.
Ja, du hast dich ja tatsächlich auch im Studium schon damit beschäftigt, Kultur und Naturwissenschaften für den Umweltschutz zusammenzudenken, Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften zusammenzubringen. Im Grunde ist das ja, würde ich sagen, ganz offensichtlich. Es liegt auf der Hand. Aber es wird so verdammt wenig getan. Warum? Was meinst du?
Also es wird immer mehr getan, glaube ich, weil die Wichtigkeit erkannt worden ist. Ich glaube, es liegt ein bisschen an Verständigungsproblemen und auch sprachlichen Problemen, die von beiden Seiten kommen. Also ich glaube, es braucht Menschen, die sich wirklich darauf einlassen, also zum Beispiel aus der Wissenschaftsseite oder aus der Wirtschaftsseite, wirklich mit Künstlern oder mit Bildungsprojekten sich ernsthaft zu beschäftigen. Und gleichzeitig geht es aber auch darum, dass Künstlerinnen und Künstler ihre Sprache vielleicht auch anpassen müssen und man irgendwie gemeinsam auf ein Level kommt, wo es funktioniert, wo man miteinander sprechen kann. Und genau, also vielleicht nochmal, um die Brücke zu schlagen zwischen Mooren und Seegraswiesen, auch wieder zurückkommt auf dieses Material an sich. Ich war jetzt am Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs im Moor und dort haben wir ein Projekt. Da bauen die mit Paludi-Material, also mit Material aus dem Moor, bauen die auch solche, ich nenne es jetzt mal Würste, solche Schlangen und bauen damit einen Pfad. Und die Idee dahinter ist, das ist in der Nähe von einer Gaststätte, dass die Leute in einem ko-kreativen Prozess diesen Weg selbst mitbauen, die Richtung des Weges. Und da in dieser Gaststätte kommen ganz unterschiedliche Menschen. Also als ich da war, waren zwei Lehrer aus dem Ruhrpott da und die haben sich auf einmal mit Mooren beschäftigt. Und ich glaube, genau diese Prozesse wollen wir einfach, wo man sozusagen aus dieser Bubble rauskommt und über die Wissenschaft hinausgeht und ganz breit gestreut darüber redet.
Jonas, war das zufällig beim Moorbauer?
War zufällig da.
Ah ja, da habe ich neulich einen 50. Geburtstag gefeiert. Aber das ist ein anderes Thema.
Habt ihr schon Ideen für die Seegraswiesen? Ich meine, Exkursionen oder ihr hattet doch auch mal so Soundprojekte im Moor. Spannend. Jetzt unter Wasser?
Tatsächlich noch nicht so viele. Und ich sehe da ein Riesenpotenzial, weil Seegraswiesen haben halt auch ein Imageproblem, wie wir gesehen haben. Also Gemeinden wollen es wegschaffen. Es gibt einen Grund dafür, warum das so ist. Also es stinkt dann am Strand oder vermeintlich stört es die Menschen. Und ich glaube, da muss man aufklären und da kann man ganz breit ansetzen. Und wir wollen es auf jeden Fall fördern. Also wenn es jemanden gibt, gerne Anträge stellen. Genau.
Die Wiesen selber, nochmal zur Klärung, die Wiesen selber oder ihre Blätter, die stinken nicht, keineswegs, sondern es ist der Beifang, es sind die Algen, die sich mit dem angespülten Laub vermischen und das ist ja natürlich nochmal ein großer Unterschied. Ist es nur das Gras, dann ist es ganz, duftet es wie hier.
Genau, es ist halt noch so eine Terra incognita und das Gleiche hatten wir bei Mooren. Also ich meine, Moore wurden seit 2000 Jahren als Unorte beschrieben, auch in der Literatur etc. Und wir sind ja eingestiegen mit der Frage, wer hat schon mal Seegraswiesen gesehen oder wer ist da durchgeschwommen? Und dieser sozusagen, dieser Ort, den wir nicht genau kennen, unter Wasser, das ist ja auch wieder so ein ähnliches Phänomen und ich glaube, da liegt einfach ein Haufen Arbeit vor uns und genau.
Absolut, wobei dieser Raum, habe ich immer den Eindruck, nicht ganz so besetzt ist, wie nicht ganz so negativ wie die Moore, vielleicht etwas zwiespältiger, mehr terra incognita, wie du sagst. Es gibt ja in der norwegischen Mythologie, gibt es die Untoten, die mit Seegras bedeckt an die Küste kommen, da ist sozusagen das Seegras auch die Metapher für Tod dann, aber ansonsten ist es wirklich so mehr so eine Leerstelle, habe ich oft das Gefühl. Vielleicht kann man deshalb ja besonders leicht etwas draus machen.
Ja, also ich denke, ihr macht das ja auch schon mit euren Arbeiten. Und alle, die ihr heute hier seid, hier wart, könnt diese Ideen raus in die Welt tragen. Und jetzt habt ihr noch die letzte Gelegenheit, eure letzten Fragen zu stellen.
Warum auf dem Heft steht Meergras und nicht Seegras?
Weil wir uns in diesem Falle zum ersten Mal ein Wortspiel erlaubt haben, dass wir Meer, also M-E-H-R, Gras haben wollen und Meer. Und wir eigentlich sind Wortspiele dieser Art bei uns tabu, aber das ist halt das Eigentliche. Aber als wir diesen Vorschlag von Text und Bild zusammengesehen haben, sagten alle sofort, oh, das ist geil. Und dann haben wir gedacht, so, jetzt nicht mehr diskutieren, das geil, machen wir.
Gibt es noch mehr Fragen? Jawohl.
Genau, ich fand es mega spannend, was ihr alle gesagt habt mit dem Imageaufbau. Und da muss ich die ganze Zeit eben an Algen denken, weil eigentlich ist das ja total erstaunlich, weil Algen ist ja wirklich das, was stinkt. Und trotzdem haben Algen ja eigentlich so einen krassen kapitalistischen Siegeszug hinter sich, weil sie ein Superfood sind, weil wir sie spätestens seit der Sushi-Revolution, sag ich mal, in den 90ern und 80ern, irgendwie alle essen, ohne dass wir das eklig finden. Und ich glaube aber auch, Algen wurden ja dann durch die Naturkosmetik auch irgendwie so etabliert. Ne? Es gibt Masken davon, es gilt als gesund. In Irland baden die Menschen da drin, weil sie wissen, wie gesund es ist. Und eigentlich, also was können wir für Seegras eigentlich daraus lernen, habe ich mich gefragt, weil an sich ist es ja erstmal sehr ähnlich. Und ich würde sagen, die allermeisten Menschen könnten jetzt erstmal nicht sagen, was der Unterschied ist, obwohl es natürlich unterschiedlich ist.
Ich glaube, dafür wäre das Panel vor uns eigentlich richtig gewesen, um da sozusagen auch nochmal Lösungsansätze zu finden. Also genau, man muss halt irgendwo anfangen und es gibt auf jeden Fall ein Imageproblem, auch weil wir, also ich habe auch geschaut, also ich wusste nichts zuvor, Gibt es Seegras auch in Seen? Was ist der Unterschied zwischen Algen und Seegras? So, ne?
Genau, also tatsächlich, wir haben erst recherchiert, Seegraswiesen, wir waren on fire, haben dann aber auch viele Algenvorschläge gesammelt und dann gemerkt, upsie, das Algen und Seegras ist einfach, hat nichts miteinander zu tun. Und ich merke das auch, wenn man, also wenn ihr googelt, werdet ihr das auch sehen. Es gibt ganz viele Produkte auch, die angeboten werden. Da steht drauf, da ist Seegras drin. Da ist aber gar kein Seegras drin, da sind Algen drin. Und sprachlich geht es auch durcheinander, gerade im Englischen. Da heißt es mal Seagrass, mal Seaweed. Aber nur Seagrass ist Seegras. Also das ist ja ein Spiegel davon, dass die Verwirrung noch groß ist. Und
ist denn eigentlich in diesem Gin da draußen tatsächlich Seegras? Haben wir das geklärt?
Ja,
da draußen,
also
gibt es einen Gin mit Seegras.
To be quite honest, ich wollte noch vorher anrufen, um das wirklich zu verifizieren. Ich habe gedacht, komm, ist jetzt ein Gag. es steht drauf, ja, aber es steht auch Seegras drauf, nicht Alge. Ob es wirklich Seegras ist?
Müsst ihr rausfinden. Könnt ihr euch gleich einen kleinen Shot geben?
Genau.
Gibt es noch Fragen?
Genau, ich habe noch eine Frage. Seegras ist ja relativ alt. Ich kenne es sozusagen, dass das Material früher auch genutzt wurde zum Mulchen und so weiter. Und nun sehe ich letztendlich den Seegras in einem anderen Rahmen. Gibt es denn diese Tradition, also gibt es Tradition, dieses Material im Design oder im künstlerischen Bereich, was weiß ich, vor unserer Zeit genutzt zu haben, gerade weil es als Material ja auch ewig hält?
Also ich kenne keine künstlerischen Positionen, die sich mit Seegras so in der Art befassen, aber ich kriege eben von vielen Menschen, die sich meine Werke anschauen, auch dann Geschichten zu hören, was sie mit Seegras verbinden. Zum Beispiel hat mir eben eine Frau mal erzählt, dass sie auf ihren Kartoffelacker immer Seegras drauflegt, weil es eben die Feuchtigkeit so gut speichert. Und also es sind schon viele Assoziationen, die Menschen, unterschiedlichste Assoziationen, die Menschen mit Seegras haben und verbinden. Ich kann jetzt nicht von kreativen, künstlerischen Auseinandersetzungen berichten, die ich erfahren habe. Vielleicht könnt ihr da noch was beisteuern.
Also ich habe jetzt auch keine konkrete kreative Auseinandersetzung aus dem letzten Jahrhundert mit Seegras. Das war wahrscheinlich damals auch nicht wirklich die Frage. Aber ich glaube, was ich vielleicht dazu beisteuern kann zu der Frage ist, dass für uns sind diese Beispiele wie Gras mit Beete mit Seegras bedecken oder alle möglichen anderen historischen Technologien, die auch mit Seegras gemacht wurden, zu nutzen und wieder darzustellen auf eine andere Art und Weise, wie wir jetzt diese Hocker gemacht haben. Die Technologie entstammt den Häusern auf Lesö, die teils vorgestellt wurden heute schon. Und wir nehmen diese Technologie, bringen sie in einen anderen Kontext, bringen sie nach Berlin in diesen Raum hier und versuchen damit halt auch dieses kulturelle Verständnis von diesem Material oder dieser Pflanze wieder zu erwecken, um es eben in eine Aufmerksamkeit zu bringen, um damit wiederum zu einem Schutz zu kommen auch oder zu einem besseren Verständnis. Ja.
Vielen Dank. Ich würde sagen, das war unser Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank an euch. Vielen, vielen Dank.
Schön, dass ihr da wart.
Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Good Impact.